Deutschlandfunk zur Diskussion.
Das Entsetzen am 24. Februar, als Russland die Ukraine flächendeckend angriff, ist vielen Menschen noch gegenwärtig. Alle in der Ukraine verstanden, dass sich ihr Leben auf einen Schlag verändert, wenn es überhaupt weitergeht. Aber am Anfang gab es die Hoffnung, dass der Albtraum vorübergeht oder nur kurz anhält. Dem war leider nicht so. Krieg gegen die Ukraine. Welche Perspektiven hat das Land, ist unser Thema an diesem 24. August. In Kiew, in der ukrainischen Hauptstadt, begrüße ich Rebecca Barth, die für den ARD-Hörfunk derzeit aus der Ukraine berichtet. Von Frankfurt ist uns Matthias Dembinski zugeschaltet. Er ist Projektleiter für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Außerdem gehört zu unserer Runde Carlo Massala, Professor für internationale Politik an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr in München. Er ist uns aus Leipzig zugeschaltet. Und bei mir hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks ist Wilfried Jilge, Ukraine-Experte am Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Aus Termingründen starten wir unsere Diskussion jetzt um kurz vor vier. Herzlich willkommen alle miteinander und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei sind. Am 24. August vor einem Jahr, als der Unabhängigkeitstag noch in Friedenszeiten stattfand, waren die Straßen von Kiew so voll wie noch nie. Noch nicht mal zu den Maidan-Demonstrationen 2013 und 14. Alle wollten die Waffenschau sehen vor einem Jahr, heute vor einem Jahr. Denn die Menschen wussten ganz genau, dass diese Waffen ihre Lebensversicherung sein würden. In der Ukraine ahnte man bereits, dass sich der Krieg weit über die Ostukraine hinaus ausdehnen könnte. Rebecca Barth in Kiew, welches Bild bietet sich Ihnen heute in der ukrainischen Hauptstadt?
Heute erleben wir hier das genaue Gegenteil. Ich habe Kiew noch nie so leer erlebt. Die Menschen sind ja in den vergangenen Tagen gewarnt worden vor möglicherweise zunehmenden Angriffen auch auf Kiew. Die letzte Rakete ist hier ungefähr vor 2 Monaten eingeschlagen. Die Hauptstadt hat eine relativ gute Flugabwehr, so heißt es. Aber dennoch hat die Regierung gewarnt, die lokalen Behörden, auch das Militär. Und heute sind sehr viele Menschen offenbar nicht in der Stadt, zumindest nicht im Zentrum. Die Straßen sind leer, es sind kaum Autos unterwegs, viele Geschäfte, auch viele Cafés haben geschlossen.
Professor Carlo Massala, einige von unseren Hörern werden sich an Sie erinnern, denn Sie waren derjenige, der uns im Februar erklärt hat, was es eigentlich bedeutet, dass der russische Präsident Putin die nuklearen Abschreckungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat. Er hat vor einem halben Jahr damit gedroht, der Welt damit gedroht, sich nicht in die russische Politik einzumischen. Jetzt hat sich der Westen massiv eingemischt, denn er hilft der Ukraine in einem Maße, sich zu verteidigen, bei dem sich ja viele auch bei uns immer noch die Augen reiben. War unsere Angst anfangs übertrieben?
Nein, ich sag mal so. Also sie war insofern übertrieben, als eigentlich bis heute es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass die Russische Föderation einen Nuklearschlag vorbereitet. Sie ist insofern natürlich nicht übertrieben, als dass man sich immer vergegenwärtigen muss, dass Russland eine Nuklearmacht ist und diese Waffen hat, sie somit potenziell zum Einsatz kommen können. Also von daher diese nukleare Option in der russischen Verteidigungspolitik, die muss man immer im Hinterkopf haben. Die Art und Weise, wie sie allerdings bis heute teilweise diskutiert wird, ist übertrieben.
Wilfried Jilge, wie sehen Sie das? Hatten wir zu viel Angst?
Ich denke, wir hatten vor dem Krieg, erstens haben wir nicht richtig eingeschätzt, was Putin gegenüber der Ukraine vorhat, obwohl sich Anzeichen angedeutet haben. Das gilt insbesondere für den Süden, wo die Russische Föderation die Ukraine im Grunde genommen in die Zange nehmen wollte, schon vor 2022. Und der Fehler war meines Erachtens, dass man die Ukraine nicht rechtzeitig nach 2014 ertüchtigt hat, eben weil man immer gezögert hat. Ich glaube, aus einer Mischung des Vertrauens auf reine Diplomatie einerseits und aber eben auch aus einer stillen Prämisse, Russland nicht zu provozieren. Und damit hängen natürlich auch Überschätzungen der russischen Armee zusammen, das würde ich auch sagen.
Das heißt, wir haben die russische Armee überschätzt?
Ich glaube, wir haben nicht richtig eingeschätzt, wie Russland vorgeht. Wir haben Putin falsch eingeschätzt. Putin ist ein Draufgänger, aber er ist ein kalkulierter Draufgänger, der auch heute in einer eigenen, aber er hat noch eine Rationalität. Und wenn wir uns anschauen, wie Putin agiert hat, Putin geht gegen Schwächere, wenn er meint zu wissen, dass er auf jeden Fall gewinnt. Wir haben gesehen, gerade im Schwarzen Meer, wenn die NATO patrouilliert hat in der Nähe der ukrainischen Handelsrouten vor 2022, haben die Russen von Attacken oder hybriden Maßnahmen gegen die Ukrainer in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone abgesehen. Das heißt, ich glaube, wir haben zu spät rechtzeitig das Richtige getan.
Matthias Simbinski, wie sehen Sie das? Ich würde gerne nochmal bei dieser Angst, dieser wirklich diesem Schrecken vor einem Atomszenario bleiben wollen. Wie sehen Sie das? Finden Sie, dass wir uns zu sehr haben einschüchtern lassen?
Ich glaube das nicht, dass wir uns zu sehr haben einschüchtern lassen. Zunächst einmal haben wir uns gar nicht einschüchtern lassen. Der Westen hat reagiert. Der Westen hat massiv reagiert mit Wirtschaftssanktionen und mit Waffenlieferungen an die Ukraine. De facto sind wir sozusagen indirekt Kriegspartei. Ich fürchte, dass diese Frage der Eskalation sich in dem Moment stellt, in dem Russland einen Krieg verlieren könnte. Das Problem ist, Putin braucht einen Sieg und Putin kann diesen nur schwer erreichen. Und eine Niederlage wäre für ihn katastrophal. Konfrontiert mit dieser Möglichkeit, entweder eine Niederlage militärisch zu akzeptieren oder weiter zu eskalieren, an dieser Stelle wissen wir nicht, was passiert, und an dieser Stelle käme dann möglicherweise diese nukleare Option wieder ins Spiel.
Rebecca Barth, welche Wahrnehmung haben Sie? Haben Sie das Gefühl, dass die Ukrainer da viel unerschrockener sind, was diese Atomdrohung angeht?
Nun, die Ukrainer haben ja gerade jetzt die atomare Bedrohung wieder einmal direkt in ihrem Land durch die Besetzung des größten AKWs in Europa, des AKWs in Saporischschja. Generell würde ich aber sagen, dass sie unerschrockener sind, dass sie Russland vielleicht auch realistischer einschätzen. Denn aus ukrainischer Perspektive eskaliert hier seit 6 Monaten ein Krieg in unfassbar brutaler Weise. Ich habe eben Bucha angesprochen. Russland geht extrem brutal vor in den besetzten Gebieten. Und das sind eigentlich Entwicklungen, die dieses Land seit 8 Jahren kennt. Wir erleben jetzt in großem Stil, wie sich die russischen Truppen bereits im Donbass verhalten haben. Das ist eine extreme, gewalttätige Unterdrückung der Zivilbevölkerung. Und ich würde sagen, vielleicht hat man in Europa Russland überschätzt, aber man hat vor allem die Ukraine unterschätzt. Ich bin der Ansicht, wir erkennen in diesem Krieg, auch in der Überraschung über die Widerstandskraft, die die Ukraine seit 6 Monaten zeigt, wie wenig wir dieses Land eigentlich kennen.
Sie haben gerade angesprochen, das größte AKW in Europa in Saporischschja, das ist seit März schon besetzt, ist seit einigen Wochen schon Schauplatz von Kämpfen. In der Turbinenhalle soll Militärtechnik gelagert worden sein. Russische Soldaten haben das Kommando über das ukrainische AKW-Personal. Und die ukrainischen Streitkräfte werden andererseits beschuldigt, das AKW zu beschießen. Die Ukrainer wiederum sagen, die Russen schießen vom Territorium des AKW auf die Ortschaften ringsrum. Professor Masala, nutzen beide Seiten das Drohpotenzial, das auch von der Angst vor einem Reaktorunfall ausgeht?
Nein, ich glaube nicht, beide Seiten nutzen dieses Drohpotenzial, sondern einzig und allein die russische Seite nutzt dieses Drohpotenzial. Also allein, ich meine, der Sinn, dieses AKW zu besetzen, ist ja wohl, es von der ukrainischen sozusagen Stromversorgung abzukoppeln und es an die und es für die Stromversorgung der Krim zu nutzen. Dafür besetzt man ein AKW, was völkerrechtlich schon mal sozusagen illegitim ist, stationiert dort Waffen, schießt aus diesem AKW raus, in genau dem Wissen sozusagen, dass wenn man Gegenbeschuss bekommt, man die Ukrainer beschuldigen kann, hier in einer Katastrophe zu arbeiten. Ich habe jetzt keinerlei Informationen sozusagen, welche Seite da recht hat, wer wen beschießt. Aber letzten Endes spielt und droht Russland hier mit der nuklearen Eskalation und mit der Möglichkeit, dass dieses Atomkraftwerk sozusagen nachhaltig so beschädigt wird, dass da radioaktive Strahlung austritt. Also ich glaube nicht, dass beide Seiten das benutzen. Die Situation finde ich hochgefährlich. Aber wenn ich mir die Situation rund um das AKW anschaue, dann kann man eigentlich sagen, dass Russland dieses Drohpotenzial nutzt und weniger die Ukrainer.
Ich möchte nach einem halben Jahr Krieg ganz kurz eine Bilanz ziehen. Zehntausende von toten Soldaten auf beiden Seiten, tausende tote Zivilisten, 10 Millionen geflohene Ukrainer, von denen aus unterschiedlichen Gründen 2,5 Millionen in Russland gelandet sind, das nicht ihre Heimat ist. Und dort hat sich heute Verteidigungsminister Sergei Shoigu geäußert, die Spezialoperation verlaufe nach Plan. Der Vormarsch geschehe jetzt so langsam, weil man zivile Opfer vermeiden wolle. Matthias Simbinski von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Geht der russischen Armee die Puste aus?
Das hat in der Tat den Anschein. Russland bezeichnet diese ganze Operation ja nach wie vor als eine Spezialoperation. Das heißt, Russland hat noch nicht den Krieg erklärt und Russland hat noch nicht Reserven mobilisiert und in diesen Kampf hineingeworfen. Mit den verfügbaren Kräften, die Russland jetzt sozusagen in der Ukraine stationiert hat, scheint es in der Tat so, dass den russischen Streitkräften die Möglichkeiten ausgehen, Offensiven weiter voranzutreiben. Ob die Ukraine davon profitieren kann und selber offensive Operationen starten kann, das ist eine andere Frage. Es scheint eher so zu sein, dass wir in eine Art von Pattsituation oder da in einen Stellungskrieg hineinkommen und der ja noch eine ganze Zeit lang weitergeht.
Und ich glaube, man darf wahrscheinlich nicht verwechseln, dass Pattsituation Stellungskrieg nicht heißt, dass nicht gekämpft wird. Das Gegenteil ist der Fall. Nur mal kurz zur Erinnerung. Wilfried Dierge, die Ukraine hatte eine Offensive im Süden angekündigt. Sie haben selbst schon angedeutet, wie wichtig der Süden eigentlich ist. Warum ist der strategisch so wichtig?
Also erstens ist der Süden strategisch wichtig, weil er ja für Russland so wichtig ist, weil er den Landkorridor von Russland zur Krim bildet. Das war auch das Kernziel der Russen und es bleibt das Kernziel der Russen unter das, was sie früher unter der Losung Neurussland verkündet haben, bleibt, ich sag mal, das zweite imperiale Hauptziel nach dem nationalen Enthauptungsschlag, der nicht funktioniert hat. Und warum ist es wichtig? Weil natürlich die südlichen Häfen für die ukrainischen Exporte wichtig sind, nicht nur für das Getreide, sondern grundsätzlich für den ukrainischen Export. Und weil natürlich auch die strategische Lage, wenn man sich jetzt vorstellen würde, man würde das jetzt einfrieren und sagen, wir hören jetzt auf mit den Waffenlieferungen, wobei ja gar nicht klar wäre, ob die Russen dann auch stoppen würden. Aber mal angenommen, wir würden es jetzt einfrieren, dann wären die verbliebenen ukrainischen Gebiete in einer gefährlichen Zangensituation. Und wir müssen uns auch, wenn wir die Diskurse der Besatzungsmacht, ich habe gerade Dokumente reinbekommen von Leuten, die Drittparteien-Monitoring machen, natürlich ist Odessa weiterhin massiv in der Diskussion der Besatzungsbehörden. Und die Russische Föderation...
Das heißt also übersetzt, Odessa soll besetzt werden.
Also Odessa bleibt ein Ziel, das können wir nicht ausschließen. Und deswegen ist es für die Ukraine so schwierig, sozusagen einem Waffenstillstand ohne Bedingungen zuzustimmen, weil dann die Gefahr ist, dass die Russen sich erneuern würden und möglicherweise weiter Richtung Mykolaiv gehen.
Lassen Sie uns über Waffenstillstand ein bisschen später reden. Ich würde gerne erstmal bei einer Bestandsaufnahme sein und bleiben. Und da brauchen wir nochmal Rebecca Barth. Frau Barth, Sie sind im Land unterwegs gewesen. Und wenn wir uns das angucken, seit Juni, seitdem Severodonetsk und Lysychansk eingenommen worden sind, seit im Mai Mariupol von den ukrainischen Truppen aufgegeben werden musste, ist der russische Vormarsch ja tatsächlich quasi zum Erliegen gekommen. Wie sieht es jetzt in dem Part des Landes aus, wohin Sie gelangen konnten? Können Sie uns einen Eindruck vermitteln?
Vor allem im Donbass habe ich extreme Zerstörung erlebt.
In welchen Städten?
Im Endeffekt an der Front entlang, also überall dort, Bachmut, Severodonetsk. In Severodonetsk war ich persönlich nicht vor Ort, aber wir kennen die Bilder. Das sind Städte, die im Endeffekt sehr groß zerstört sind. Dann die großen Städte dort in der Region Kramatorsk, Slawiansk, nicht so sehr von Zerstörung betroffen, aber das Leben, was es dort einmal gab und was auch seit 2014 wieder aufgebaut wurde, nachdem es dort schon einmal Krieg gab, das ist heute nicht mehr vorhanden. Diese Städte sind leer. Viele Menschen sind geflohen, schon vor einigen Wochen. Wir erleben derzeit, dass einige tatsächlich in diese Städte zurückkommen müssen, weil ihre Geldreserven aufgebraucht sind. Und das sind Menschen, die sind jetzt auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die gehen in ihre Wohnungen zurück, weil sie dort eben keine Miete beispielsweise mehr zahlen müssen. Aber sie können sich die Lebensmittel nicht leisten. Das heißt, das ist ein Leben nur wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt, was aber nichts mehr mit dem alten Leben der Menschen zu tun hat.
Frau Barth, wer kümmert sich um diese Menschen?
Das sind Freiwillige vor allem. Das sind freiwillige Helfer, die Lebensmittel verteilen. Die bekommen ein bisschen Unterstützung vom Staat. Das ist relativ wenig Geld, von dem die Menschen nicht überleben können.
In den vergangenen Tagen hat es Explosionen auf der Krim gegeben. Auf dem Militärflughafen Saki sind Jagdflugzeuge zerstört worden, ist ein Munitionsdepot in die Luft gesprengt worden. Es hat Drohnenangriffe gegeben, die russische Schwarzmeerflotte ziemlich in Atem gehalten haben, weil die Drohnen bis Sewastopol gekommen sind. Herr Professor Masala, darf man daraus schließen, dass die ukrainischen Kräfte selbstbewusster geworden sind und die Initiative übernommen haben, oder kann man denen das gar nicht zuschreiben?
Nein, ich denke schon, dass man das den ukrainischen Kräften zuschreiben kann. Ob das jetzt ein Selbstbewusstsein, neues Selbstbewusstsein ist oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Es passt aber in die Strategie der Vorbereitung einer Gegenoffensive, die möglicherweise kommen wird. Das werden wir ja noch sehen in den nächsten Tagen. Und es ist vor allen Dingen, also passt es in die Strategie, die ja auch erklärt worden ist, die russische Logistik zu zerstören, um so sozusagen Chaos unter den russischen Truppen anzurichten. Also wir sehen ja, dass die Ukrainer sich sehr gezielt auch unter Einsatz der sogenannten westlichen Waffensysteme auf Munitionsdepots konzentrieren, Nachschubwege konzentrieren. Und die Tatsache, dass man in der Lage war, auf der Krim diesen Angriff durchzuführen, der ist in mehrfacher Hinsicht ist der bedeutsam. Der ist zum einen psychologisch bedeutsam, weil damit letzten Endes der Krieg nach Russland getragen worden ist. Also wir erinnern uns alle an die Bilder dann der Russen, die in ziemlicher Panik die Krim verlassen und nach Russland zurückkehren. Das hat natürlich einen großen psychologischen Effekt aller Wahrscheinlichkeit nach. Es ist aber auch so, dass die Russen jetzt gezwungen werden, in der Tiefe mehr Sicherung zu betreiben. Also die Angriffe erfolgten ungefähr 200 Kilometer hinter den russischen Frontlinien. Das heißt, die Russen müssen jetzt hinter ihren eigenen Frontlinien mehr sichern, als sie eigentlich angenommen haben. Weil bisher war die größte Herausforderung sozusagen die HIMARS und die MARS 2 oder die Panzerhaubitze 2000 mit ihren 40 bis 80 Kilometern Reichweite, also alle drei Systeme. Jetzt plötzlich ist man gezwungen, bis zu 200 Kilometer hinter den eigenen Reihen Sicherung zu betreiben, also mehr Sicherung in der Tiefe.
Ich würde ganz kurz einhaken. Das heißt doch aber auch, dass die ukrainische Seite über andere Waffen verfügt, nämlich solche mit größerer Reichweite, von denen wir bis jetzt noch nicht gehört haben.
Nein, das stimmt nicht. Wir wissen ja, dass die Ukraine auch noch alte ballistische Kurzstreckenraketen hat. Also ob das jetzt diese neuen waren, die sozusagen die Ukrainer produziert haben, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber wir wissen, dass die mit der Grom, glaube ich, heißt die, auch noch alte ballistische Kurzstreckenraketen haben, die durchaus in der Lage gewesen wären, diese Ziele zu erreichen. Also von daher müssen die Russen jetzt Sicherung in der Tiefe betreiben. Sie werden in die Breite gezogen, also weg vom Donbass hin in den Süden, weil sie nicht genug Truppen in der Ukraine selber haben. Und das stellt die russische Armee vor sehr große logistische Probleme und erklärt auch unter anderem das langsame Vorgehen. Das erklärt unter anderem, warum sich eigentlich auf der russischen Seite im Donbass seit ungefähr 3 Wochen kaum noch was bewegt.
Jetzt hat Herr Hilge hier bei mir im Studio, der einzige leider, der hier im Studio ist, meine Gesprächspartner, ich erinnere ganz kurz mal daran, Rebecca Barth in der Ukraine. Sie ist für den ARD-Hörfunk unterwegs, versorgt uns mit Berichten aus dem Kriegsgebiet. Matthias Dembinski, Projektleiter für Außensicherheitspolitik, Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, ist bei uns. Eben gerade gehört Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München und eben hier bei mir im Studio Wilfried Hilge, der Ukraine-Experte am Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Sie haben jetzt ganz bedenklich mit dem Kopf gewackelt. Das sage ich jetzt nicht despektierlich, aber Sie hatten doch Bedenken, als Herr Masala eine Einschätzung gegeben hat zu den Vorkommnissen, sage ich jetzt mal, auf der Krim, also diese Munitionsexplosion und so weiter.
Ja, es betraf eigentlich mehr auch die Perspektiven einer Offensive. Also ich bestimme mit Herrn Masala und Herrn Dembinski grundsätzlich in der Analyse überein, würde nur ganz wichtig ergänzen und etwas Wasser in den Wein gießen. Wir haben in der letzten Zeit immer so von Experten auch gehört, von anderen Expertinnen und Experten, die Ukrainer übernehmen jetzt langsam die Initiative. Das glaube ich noch nicht. Ich glaube, es ist zu früh. Es gibt auch einen entscheidenden Denkfehler dabei. Tatsächlich ist es so, dass die Ukrainer zum Beispiel die wichtigen Brücken in Cherson, die für die Logistik der Russen ganz wichtig sind, sind, zwar Zerstörungen verursacht haben, aber wir haben gesehen, Russland bringt weiter massiv Nachschub, vor allem aus Luhansk. Das sind zum Teil auch neu mobilisierte Soldaten in die Region Cherson. Wir sind gegenüber dem Juni jetzt etwa bei 20 taktischen Bataillonsgruppen. Als Selenskyj angekündigt hat im Juni, waren wir bei 9, die noch übrig waren in Cherson, weil alles in den Donbass geschmissen wurde. Der Donbass ist weiterhin der Schwerpunkt für die Russen. Aber ich glaube, erstens, sie haben es doch geschafft und sie haben jetzt auch geschafft, wieder was gut zu machen Richtung Mykolaiv. Sie sind an die administrative Grenze von Mykolaiv an einer Stelle vorgerückt. Sie rücken also, wenn auch kilometerweise, aber sie rücken auch manchmal vor. Und das andere ist, dass die Ukraine, und die ist eigentlich die große Blackbox, wir wissen nicht genau, welches Verhältnis haben die ukrainischen Kräfte für eine Offensive im Süden gegenüber den russischen Kräften. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, den Ukrainern fehlen letzten Endes offensive Waffensysteme, um tatsächlich die von Herrn Massala, stimme ich voll zu, absolut richtig beschriebenen Effekte auch zu nutzen, dann tatsächlich in der nächsten Zukunft Durchbrüche zu machen. Und das ist wiederum eine Frage an die Unterstützung, die die Ukraine von den westlichen Partnern braucht.
Da kommen wir auch gleich noch mal dazu.
Darf ich ganz kurz hierzu was sagen?
Aber sicher.
Nur damit kein, Herr Dembinski. Damit kein falscher Eindruck entsteht. Nee, das ist Carlo Mader.
Ach, Herr Mader, ja, jetzt sind wir.
Herr Jilge, bitte. Und ich haben gar keinen Widerspruch. Nee, also ich sage sozusagen die möglicherweise bevorstehende Gegenoffensive. Und ich sehe die noch nicht kommen. Und ich teile das auch. Und da kommen wir, wenn ich das ganz kurz sagen darf, zu dem, was der sogenannte Westen den Ukrainern liefert. Das ist viel, das ist massiv, aber das taugt nichts für groß angelegte Gegenoffensiven. Also sozusagen, wir liefern alles, was auf einen, ich sag mal, Abnutzungs- und Stellungskrieg hinausläuft.
Ich möchte jetzt gern auf eine Befindlichkeit zu sprechen kommen, die in Deutschland immer wieder geäußert wird. Dass nämlich gesagt wird, setzt euch doch mal an den Verhandlungstisch, jetzt schließt doch mal Frieden, jetzt gebt doch mal dem Putin das, was er haben möchte und dann ist endlich Ruhe. Rebecca Barth, was sagen die Ukrainer, wenn sowas in Deutschland geäußert wird?
Die Ukrainer reagieren mit ganz großem Unverständnis. Vielen Dank für die Frage. Ich wollte nämlich noch einen Punkt machen. Sie haben eben nach der Bilanz gefragt, nach meinem Eindruck, den ich habe, wenn ich hier durch dieses Land reise. Wir erleben hier in der Ukraine eine historische Zäsur. Die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine und zwischen Russen und Ukrainern werden höchstwahrscheinlich, so sagen es mir die Menschen, auf Generationen nie wieder so sein, wie sie einmal waren. Viele Ukrainer empfinden einen derartigen Hass derzeit, nicht nur gegen das Putin-Regime, sondern gegen die gesamte russische Gesellschaft, weil sie auch nach 6 Monaten nicht verstehen können, warum ihnen diese Gewalt angetan wird, warum ihr Leben so sehr zerstört wird und wofür. Ganze ukrainische Städte, die dem Erdboden gleichgemacht werden, Mariupol, Severodonetsk, viele andere, Riesengebiete, die eingenommen werden, in denen die zivile Bevölkerung mit einer unfassbaren Brutalität unterdrückt wird. Die Menschen fliehen aus dem besetzten Süden. Viele Menschen verschwinden in diesen Regionen. Wir wissen nicht genau, wie viele. Menschenrechtsorganisationen gehen von Hunderten, vielleicht sogar Tausenden aus und sagen mir auch in Gesprächen, es wird Zeit brauchen, bis wir das wahre Ausmaß dieser Verbrechen, die dort passiert, überhaupt erfassen können. Menschen tauchen wieder auf und berichten von tagelangen Foltern. Und das alles erfahren die Ukrainer seit Monaten und wissen dann gar nicht, worüber sollen wir denn verhandeln. Aus ihrer Sicht gibt Russland ihnen keine Anzeichen für Verhandlungen. Russland zeigt sich nicht verhandlungsbereit, sondern Russland kämpft weiter. Am Anfang unseres Gesprächs wurde gesagt, Russland, Putin braucht einen Sieg. Und auch da würde ich widersprechen. Denn einen Sieg kann Putin definieren, wie er möchte. Er kontrolliert die russischen Medien. Er hat am Anfang ein Ziel der sogenannten Spezialoperation genannt. Es wurde nicht erreicht. Kiew ist nicht eingenommen. Nicht mal der ganze Donbass ist eingenommen nach einem halben Jahr Krieg. Und der Aufstand in Russland zum aktuellen Zeitpunkt scheint darüber nicht allzu groß zu sein.
Ich möchte gerne mal in die Runde geben die Frage, was sagt uns die Haltung der russischen Bevölkerung zu diesem Krieg über das Land Russland heute aus? Wer möchte antworten? Herr Jilge?
Also ich denke, was ein ganz großes Problem ist in der russischen Bevölkerung, ist, dass diese Gesellschaft von Putin und dem Regime sehr geschickt über Jahre sediert wurde, praktisch politisch kaltgestellt wurde. Und wir sehen ja auch, wenn wir von dem Levada-Zentrum die genaueren Analysen für die Motive der Umfrage und der Zustimmung zum Krieg anschauen, dass es nicht unbedingt der Hurra-Patriotismus für Putin und den Krieg ist, aber das ist bei einem Teil, ich sag mal, bei so einem Block, ich kann es nicht genau überschlagen, ja, vielleicht 30-40%, spielt es eine Rolle. Ich will damit nichts zu tun haben. Solange halbwegs mein stabiles Leben, und das ist ja gerade der Kontrakt, den man mit Putin geschlossen hat, halbwegs unberührt bleibt, will ich mich damit nicht auseinandersetzen. Und ich will vor allem nicht wahrhaben, dass Russland tatsächlich diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat, wo uns doch gesagt wird, wir sind eigentlich die, die damals den Faschismus verdrängt haben. Das heißt, man bräuchte jetzt eine ganze Heer von Psychologen, und gerade bei diesen Leuten dieses Bauchgefühl aufzubrechen, was irgendwo da ist, da ist irgendwas Schlimmes, aber wenn ich da rangehe, bricht für mich hier mein ganzes Modell des Lebens und wie ich mir das vorstelle zusammen. Und dann haben wir natürlich auch einen Teil der Bevölkerung, das müssen wir leider auch sagen, der sehr radikal auch ist und den auch die Herrschaft mit ihrer Propaganda von der russischen Welt als einem ersatzimperialen geopolitischen Mythos geschickt bedient hat, dass man die stalinistische Vergangenheit nicht aufgearbeitet hat, dass es eine ganz starke Anti-Amerika-Haltung gibt. Das heißt, auch diese Nichtverarbeitung und dann übrigens auch, was wir auch sehen, wie stark dieses Stereotyp vom ukrainischen Faschisten dann doch bei einigen wirkt. Das ist eben auch etwas aus der Vergangenheit. Die ukrainischen Nationalisten im Zweiten Weltkrieg sind bis heute eigentlich die Hauptfeinde von allem und jedem, was die Russische Föderation oder ihre imperiale Vergangenheit verbindet. Also ich würde es mal auch so ein bisschen ausdifferenzieren. Und ich glaube, erst wenn im Laufe der Monate die Sanktionen beginnen zu wirken, wenn sozusagen die Probleme des Krieges in die Küche kommen und die Leute gar nicht mehr ausweichen können, da gibt es einen Krieg. Oder was wir jetzt doch sehen, dass es zunehmend zumindest in den verdeckten Netzwerken Beunruhigung bei den Müttern gibt. Was passiert denn da eigentlich mit meinen Söhnen in der Ukraine? Dann wird das so langsam möglicherweise aufbrechen. Plus, und das ist jetzt auch eben diese Gretchenfrage, die Herr Dembinski eben angesprochen hat, was bewirkt es, wenn Putin Niederlagen erleidet? Also das eine ist, da stimme ich Herrn Dembinski zu, das kann eskalieren. Es kann aber auch bedeuten, dass seine Entourage sagt, der kann unsere Assets nicht mehr verteidigen. Mhm. Wir müssen uns aus dem Staub machen.
Da kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt. Vorher lassen Sie mir noch eins sagen, nämlich worüber reden wir hier in dieser Diskussion heute an diesem 24. August? Über den Krieg gegen die Ukraine und welche Perspektiven dieses Land hat. Der lettische Präsident Egils Levits hat vor genau 6 Monaten hier im Deutschlandfunk diesen Satz gesagt.
Das ist zum ersten Mal seit dem 1. September 1939, wenn Deutschland den Angriffsbefehl gegen Polen gegeben hat. Also zum ersten Mal ein Angriffskrieg in Europa. Und ich nehme an, das könnte der Beginn des Endes dieses Regimes in Moskau sein.
Der Beginn des Endes des Regimes in Moskau. Herr Jäger hat schon angefangen. Ist das tatsächlich so, dass wenn dieser Krieg für Russland mit einer Niederlage enden sollte, wir sind meilenweit davon entfernt, dass dann automatisch auch das Regime, diese Diktatur, Russlands Diktatur zu Ende wäre? Herr Dembinski, was, wenn wir mal einen Blick voraus wagen, eine Perspektive versuchen einzunehmen, wäre das etwas, was sich da so am Horizont abzeichnen könnte?
Es wäre eine Krise für dieses Regime, das auf alle Fälle. Es wäre eine unglaubliche Herausforderung. Die Leute würden natürlich fragen, warum? Warum diese Kosten? Warum diese Opfer? Wer war schuld an dieser Katastrophe? Wer hat uns in diese Situation hineingebracht? Und die Antwort ist natürlich, war es Putin gewesen. Und dann kommen sozusagen aus unterschiedlichsten Richtungen kommen dann sozusagen die Abwehrreaktionen gegen Putin. Sie könnten kommen von dem Regime selber. Sie könnten aber auch kommen von Personen und Strömungen, die noch viel radikaler denken als Putin selber. Aber dass Putin einfach sozusagen zur Tagesordnung übergehen könnte nach einer Niederlage, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube schon, Putins Regime ist zum ersten Mal eigentlich seit 2000, seitdem er an die Präsidentschaft gekommen ist, ist wirklich tatsächlich existenziell bedroht.
Wir haben das gesehen am Wochenende, als die Tochter des Ultranationalisten Alexander Dugin ermordet wurde. dass es eine Menge von Spekulationen gegeben hat, Spekulationen, die auch in die Richtung gegangen sind, dass das eine Tat des FSB selber war, also des russischen Geheimdienstes. Carlo Masala, was halten Sie von dieser Variante? Kann das sein, dass durch ein solches Attentat sozusagen die russischen Reihen hinter diesem Krieg nochmal fester geschlossen werden sollten?
Also wir sehen ja jetzt gerade den Versuch, dieses Attentat der Ukraine und dann natürlich sozusagen dem Azov-Regiment, den ja so stereotyp verhassten Nazis in der Ukraine, die dafür steht, dass dieses Regiment ja in die Schuhe zu schieben und das alles in einer Art und Weise, die darauf deutet, dass das A, das falsch ist, aber B, natürlich hier nochmal so ein Schub reingebracht werden soll. Die bösen Nazis, die sozusagen jetzt auch mitten in oder in der Nähe von Moskau angreifen, und deshalb müssen wir jetzt die Reihen schließen und fester zurückschlagen. Das ist sicherlich der Versuch, der jetzt unternommen wird. Allerdings, sage ich dann auch, sehe ich bisher noch nicht die entsprechenden militärischen Reaktionen. Also diese Reihen festgeschlossenen Ansprachen, die kommen ja dann eher von Randfiguren aus dem Fernsehen als von zentralen Akteuren in der Administration. Deswegen bin ich mir relativ unsicher, wie die Auswirkungen dieses Attentates einzuschätzen sind, beziehungsweise was eigentlich die Ursache für diese Attentate, für dieses Attentat gewesen ist.
Der Präsident, der ukrainische Präsident Zelensky, hat heute in einer sehr, sehr emotionalen Rede erklärt, dass die Krim und alle besetzten Gebiete im Osten und im Süden zurückgeholt werden. Rebecca Barth, ist das wirklich diese Stimmung? Ist die ukrainische Gesellschaft bereit, das wahrzumachen, was er angekündigt hat? Er hat auch noch gesagt, wir werden zurückkommen. Er meinte da die Krim und diese Gebiete. Ist das realistisch? Sind die Leute zu dieser Art von Rückeroberung bereit?
Nun, ich denke, von dem, was ich hier aus der Bevölkerung wahrnehme, und das zeigen auch Umfragen, sind es derzeit über 70%, die tatsächlich die besetzten Gebiete zurückerobern wollen. Es sind nur 15% aktuell, die jetzt zu Verhandlungen, zu einem Waffenstillstand zum aktuellen Zeitpunkt bereit wären. Und auch eine Mehrheit möchte die Krim zurück. Und durch die Schläge auf die Krim, die wir in den vergangenen 2 Wochen gesehen haben, die Häme ist durchaus sehr groß in der Ukraine, dass man es offenbar schafft, die russischen Truppen so weit hinter der Front, wir haben es schon angesprochen, zu treffen. Inwieweit das realistisch ist, ist eine andere Frage. Wenn ich mich mit Soldaten auch an der Front unterhalte, dann erlebe ich da sehr müde, im wahrsten Sinne des Wortes abgekämpfte Männer, die häufig mit den Schultern zucken und mir sagen, wir wissen überhaupt nicht, wie wir das schaffen sollen.
Bundeskanzler Scholz hat bei seinem Besuch jetzt in Kanada neue Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer und Antidrohnengeräte unter anderem zugesagt. Wie steht es eigentlich um die Waffenhilfe? Bekommt die Ukraine tatsächlich, was sie braucht? Frage in die Runde, vielleicht Herr Dembinski.
Matthias Dembinski. Also mein Eindruck ist, die Ukraine bekommt das Material, das sie in der Lage versetzt, den Krieg nicht zu verlieren, effektiv Widerstand zu leisten. Sie ist aber mit den militärischen Unterstützungen, die sie bisher erhalten hat, nicht in der Lage, Gegenoffensiven zu starten, Russland wirklich zu besiegen. Da bräuchte es sozusagen noch einmal vor allen Dingen von der Quantität her deutlich mehr Lieferungen.
Unterstützung von Herrn Jilge?
Ja, also das Problem ist eben auch wenn Sie die HIMARS-Abwehrsysteme nennen oder wenn Sie die Panzerhaubitzen nehmen, Sie brauchen nicht 12 oder 14 Panzerhaubitzen oder HIMARS, Sie brauchen, um die entsprechenden Einheiten aufzustellen, Dutzende davon. Und bei der Panzerhaubitze geht es, glaube ich, jetzt darum, da gab es ja einen Vorschlag oder ein Angebot von der Bundesregierung, da jetzt massiv wahrscheinlich erst nächstes Jahr zu liefern. Das muss dann auch funktionieren. Also wir müssen jetzt wirklich alles dran setzen. Was können wir machen? Auch was Kampfpanzer und Schützenpanzer angeht, damit die Ukraine ihre Leute sicher verlegen kann. Das sind ja auch Sachen, die ganz wichtig sind. Und da würde ich sagen, ist noch Luft nach oben, wiewohl mir bewusst ist, dass es schwer ist, wenn wir auf die Bestände blicken. Ja, das ist natürlich ein Problem. Aber man muss, glaube ich, jetzt gucken, ob auch, aber das weiß Herr Masala besser, auch über die Rüstungsindustrie hier Dinge forciert werden können.
Herr Masala?
Also es gibt ja einen Vorschlag, der gegenwärtig auf dem Tisch liegt, von 3 Abgeordneten aus der Ampel. Also Sarah Nanni von den Grünen, Christian Klink von der SPD und Alexander Müller von der FDP. die ja genau in diese Richtung gehen. Die sagen, wir brauchen eine Bestandsaufnahme, sozusagen, was kann die Bundeswehr möglicherweise noch abgeben? Wir brauchen eine konzertierte Aktion, in der wir die Rüstungsindustrie mit einbeziehen. Und das am besten auch noch abgesprochen mit europäischen Partnern. Es ist, ich sag jetzt mal so, es gibt eine so philosophische Frage, die jetzt unterschiedlich beantwortet wird. Die Frage ist, inwieweit kann sich die Bundeswehr Lücken in ihrer eigenen Verteidigungsfähigkeit leisten? Und dann gibt es diejenigen, die sagen, es geht nicht mehr. Also sozusagen die Bundeswehr kann nichts mehr abgeben, ohne selber ihre Zusagen im Rahmen der NATO zu gefährden oder beziehungsweise nicht erfüllen zu können und damit auch die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisgebietes zu schwächen. Und es gibt diejenigen, die sagen, letzten Endes ist es so, dass die Sicherheit Europas gerade in der Ukraine verteidigt wird. Und da ist es dann legitim, Lücken, ich sage jetzt mal nicht über die nächsten 5 Jahre, aber über die nächsten Monate in Kauf zu nehmen, um die Verteidigung der Sicherheit Europas jetzt sozusagen in der Ukraine zu unterstützen. Und das ist eine Frage, das ist hopp oder top. Also beide Seiten haben recht. Das ist eine politische Frage, wohin man gehen will. Ich will noch eine Sache zur Krim sagen, weil Frau Barth hatte danach gefragt. Ich halte es für absehbare Zeit für ausgeschlossen, dass die Ukraine die Krim militärisch zurückerobert. Und das hat ganz einfach was mit der Tatsache zu tun, dass die Krim relativ einfach zu verteidigen ist. Also der Kräfteansatz, den die Ukraine dafür bräuchte, um die Krim wirklich zurückzuerobern, das heißt territorial zu besetzen, ist ungeheuer groß. Auf der Krim sind noch relativ gut ausgestattete und ausgerüstete Truppenteile der Russen stationiert. Das würde eine monatelange Schlacht werden, wo sich die ukrainische Armee wirklich ausschließlich in großen Teilen auf die Krim konzentrieren müsste und damit ihre Stellungen anderswo im Süden und auch halt sozusagen im Osten der Ukraine vernachlässigen müsste. Das halte ich gegenwärtig für fast für hundertprozentig ausgeschlossen, dass die Ukraine in der Lage sein wird, die Krim militärisch zurückzuerobern.
Herr Jäger, Sie wollten
ganz kurz noch dazu noch mal ergänzen, sehe ich ganz ähnlich und ich würde nur hinzufügen, wenn wir uns den Diskurs von Herrn Zelensky anschauen, redet er nicht immer zwangsläufig von militärischer Rückeroberung.
Genau.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir müssen ja immer sehen, es gibt eine Dynamik im Krieg. Was passiert tatsächlich, wenn die Ukraine im Süden Gebiete zurückholt? Wie wirkt sich das auf die russische Armee aus? Und wann beginnen dann die Sanktionen vielleicht auch zu einem Instrument im Laufe der nächsten Monate zu werden, wo man dann tatsächlich über die Krim verhandeln kann. Also oder nehmen Sie den Donbass. Der Donbass hat seine Wertigkeit sowieso schon lange verloren für die russische an sich. Und wir wissen von den separatistischen Armeeeinheiten, wenn Dinge ins Rutschen geraten, können die russische Föderation auch nicht vertrauen, dass diese Kräfte einfach an der Front bleiben. Aber wir sehen ja auch, wie heterogen diese Front von persönlicher Zusammensetzung. Also ich will damit sagen, wir wissen nicht, welche Dynamiken es auslöst, wenn die Ukraine im Süden kommt und wenn wir dann in eine Situation kommen, wo man auch mit anderen Mitteln über diesen Status dieser Gebiete verhandeln kann.
Und wir sehen auch, und da frage ich nochmal bitte in Richtung Rebecca Barth, Frau Barth, wir haben ja auch gehört, diese Einschätzung, dass die Rekrutierung aus den besetzten Republiken nicht mehr so einfach läuft. Also, dass sie gar nicht mehr so einfach zu begeistern sind, für Putin in den Krieg zu ziehen.
Das mag sein. Es ist sehr schwierig für uns natürlich, diese Berichte unabhängig zu verifizieren. Mhm. Wir haben als Reporterin, als Journalistin keinen Einblick. Wir hören gleichzeitig auch, dass seit Beginn dieses Krieges, dass Menschen auch gezwungen werden. Also das ist die andere Seite.
Ich möchte gerne noch auf einen Aspekt kommen. Da sind wir noch mal einen Schritt zurück in Richtung Waffenlieferungen aus dem Westen. Haben Sie den Eindruck, Herr Dembinski, dass die Ukraine zusammen mit dem Westen, mit dessen Wirtschaftskraft und Rüstungsfähigkeit, die Chance hätte, Russland zu besiegen?
Kurzfristig und mittelfristig sehr wahrscheinlich nicht. Diesen Eindruck habe ich nicht. Denn diese Waffenlieferungen, wenn man sie im großen Stil durchführt, da hängt eine ganze Menge dran. Da muss ausgebildet werden über längere Zeit. Da muss müssen eine Infrastruktur da sein, um Waffen zu reparieren, zu warten. Diese Infrastruktur ist auch durch die russischen Angriffe auf die ukrainische Rüstungsindustrie hat gelitten. Aber ich glaube, es geht eher auch um die politisch-strategischen Überlegungen, die alle auch um diese Frage der Krim kreisen. Man muss sich das nochmal vor Augen führen. Die Krim ist aus russischer Sicht Teil des russischen Staatsgebietes. Das heißt, in dem Moment, in dem die Ukraine tatsächlich die Krim angreifen würde, wenn sie das versuchen könnte, ja, würde sie russisches Territorium angreifen aus Sicht der russischen Führung. Und das wäre eine ganz andere Dimension. Und dann stünde tatsächlich die Frage der Eskalation dieses Krieges im Raum. Und Russland hat mehrere Möglichkeiten, um zu eskalieren. Russland könnte den Krieg erklären, Reservisten mobilisieren, das ganze Land auf Kriegswirtschaft umstellen. Oder Russland könnte mit anderen Mitteln eskalieren. Also kurzum, ich glaube, dass diese Vorstellung der Westen oder die Ukraine mit massiver westlicher Unterstützung könnten sozusagen militärisch alle verlorenen Gebiete wiedererobern. Ich glaube, diese Vorstellung ist schon ein bisschen problematisch.
Frau Barth, wir haben über
ergänzen?
Ja, bitte.
Matthias Dembinski macht auf einen wichtigen Punkt aufmerksam, wo Herr Jilge vielleicht mehr dazu sagen kann, wo gerade Russland steht. Es werden ja auch Referenden vorbereitet. Und wenn die durchgeführt werden und erwartungsgemäß sozusagen diese Gebiete, die Oblaste, sich für einen Anschluss an Russland aussprechen und die russische Duma das akzeptiert, dann haben wir noch an viel, viel anderen Stellen in der Ukraine genau das Szenario, das Matthias Dembinski beschrieben hat, nämlich aus der Perspektive der Russischen Föderation russisches Territorium und damit eine ganz andere Kriegslogik, die dann zum Tragen kommen könnte.
Herr Jürgen, wollen Sie direkt?
Ja, das ist absolut richtig. Und wir haben ja auch Vorbereitungen jetzt für Referenden. Wir haben ja auch schon massive Androhungen, was passiert, wenn Leute da nicht mitmachen. Das heißt, wir wissen eigentlich auch jetzt schon, wenn es ein Referendum gibt, zum Beispiel in Cherson, was dabei rauskommt. Allerdings ist das auch wieder ein Argument, eben jetzt auch die Dinge nochmal zu straffen, die Hilfe zu konsolidieren. Mhm. Denn wir sehen, bei den Referenden und bei der Organisation haben die Russen Riesenprobleme, gerade wegen der Schläge der Ukrainer in die Rückräume der Russen, weil das auch dazu führt, dass Personal wieder weggeht, wieder flüchtet. Der ganze Prozess kommt da sowieso nicht so richtig in Gang, weil eine Mehrheit der Bevölkerung das nicht mitmacht. Also man muss ja zum Beispiel für ein Referendum wenigstens eine halbwegs glaubwürdige Kulisse schaffen. Dafür brauchen sie Schulen, dafür brauchen sie offizielle Räume. Da weigern sich viele, die zur Verfügung zu stellen. Und dann kommt eine extrem unsichere militärische Situation hinzu. Und allein das ist schon wichtig, dass die Ukraine das aufrechterhalten kann, um im Süden solche Szenarien zumindest so zu gestalten, dass sie brüchig sind oder dass auch Russland da nicht richtig mit zurechtkommt mit der Organisation. Also das ist wichtig.
Vielen Dank. Frau Barth, jetzt möchte ich auf einen Kriegsteilnehmer noch blicken, den wir noch gar nicht erwähnt haben, nämlich Belarus. Wie verhält sich das, die Beziehung, das Verhältnis der Ukrainer zu Belarus?
Es ist hier immer mal wieder auch in der Diskussion, ob belarussische Truppen mit eingreifen in den Krieg. Davon gehen viele hier nicht aus, weil sie auch die Hoffnung vielleicht haben, dass es dort viele Kräfte auch gibt, auch in der Armee, die eigentlich nicht gerne gegen die Ukraine kämpfen möchten. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen zu der Diskussion, die wir vorhin hatten, über potenzielle Schläge auf russisches oder aus russischer Sicht russisches Territorium. Die ukrainische Perspektive auf diese Diskussion wäre die folgende. Das hört sich wieder sehr nahezu ängstlich gegenüber Russland an. Das ist eine Perspektive, die wir im Westen oft haben, die man in der Ukraine nicht verstehen kann. Ich erinnere an die Versenkung des Flaggschiffs Moskwa. Danach hatte man in der Ukraine große Angst, dass das jetzt zu einer Eskalation des Krieges führen könnte, weil man die Russen so empfindlich getroffen hat. Ähnliches ist nach dem ersten Schlag auf der Krim gewesen. Die Leute hier in Kiew haben sich vorbereitet auf massive Angriffe. Diese Angriffe sind nicht gekommen. Da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit muss man diese Angst haben, wenn man Territorien angreift, die Russland sich zurechnet, die sie de facto besetzt und der Ukraine weggenommen haben.
Wir kommen ans Ende der Sendung. Ich möchte eine Stimme noch zu bedenken geben oder mehrere Stimmen, die da sagen, der Krieg wird bis zum Winter vorbei sein. Das wäre ja ein wirklich wunderbarer Ausblick. Wer teilt diese Meinung? Und wenn nicht, warum nicht? Herr Jürgen, Sie sehe ich immer. Sind Sie immer gleich zuerst dran?
Also ich muss leider sagen, ich kann das leider nicht teilen. Also wenn wir jetzt alles zusammennehmen und ich glaube, wir haben ja jetzt hier sehr viele Aspekte auch ergänzt und zusammengetragen, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es gut läuft, kann es wahrscheinlich so sein, dass die Ukraine möglicherweise erst nächstes Jahr in die Möglichkeit versetzt wird, zum Beispiel die für die Funktionalität des Staates wichtigen Gebiete im Süden überhaupt erst wieder zu befreien. Und wenn wir dann eine Situation haben, die sozusagen dazu führt, dass die Ukraine sich annähert an die Situation vom 24.02., dann kommt wahrscheinlich wieder irgendeine Bewegung in die Frage, wie könnte man auch da noch mittelfristig bis langfristig den Krieg zu beenden. Also was ich sagen will, ist, ich rechne eher auch von den heutigen Pattsituationen ausgesprochen, dass das noch im nächsten Jahr andauern wird. Und ich will hier keine spekulative Prognose wagen, wann das genau endet. Aber Winter scheint mir, weil gerade der Winter auch für Putin jetzt, das ist sein großer Schachzug, jetzt zu triggern mit allen möglichen Bedrohungsszenarien plus Energiekrise, die westlichen Partner der Ukraine zu spalten, das merken wir ja jetzt. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Man muss gegenüber Putin seinen Weg, man darf sich nicht auf ihn konzentrieren. Das ist ganz falsch. Man muss eine eigene Strategie machen und der Westen muss auch selbst seine Ziele für die Ukraine der Zukunft definieren. Es reicht nicht, sich hinter Herrn Selenskyj zu verstecken. Und da sage ich auch nochmal Krim. Die Krim ist nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine. Die Krim hat die gesamte Schwarzmeerregion in ihrem Machtgleichgewicht verschoben und ist eine Bedrohung für ein ganzes internationales Gewässer. Das müssen wir sagen. Und deswegen gibt es gar keinen Grund, jetzt auch die rechtlichen Standpunkte aufzugeben, dass die Krim nicht ukrainisches Territorium sein.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist die eine Aufgabe der Bundesregierung natürlich, diese Waffenlieferungen sicherzustellen. Die andere Aufgabe, über die wir wenig gesprochen haben, ist tatsächlich auch nach einer Verhandlungslösung zu suchen. Die Bundesregierung gilt als Vermittler eigentlich für verbrannt. Wäre es aber nicht eine lohnende Aufgabe, dass die Bundesregierung bei der Suche nach einem Friedensvermittler hilft? Herr Deminski?
Vielleicht zwei Dinge. Also wir haben gesehen einmal mit diesem Übereinkommen über diesen Getreideexport, dass trotz der ganzen Polarisierung dieses Konfliktes in Einzelfällen Kompromisse und Verhandlungslösungen möglich sind. Und dazu braucht es immer gute Vermittler. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass man versucht auszuloten, was denn an einer friedlichen, an einer schnellen Beendigung dieses Krieges möglich ist. Aber ich glaube, wir dürfen nicht übersehen und sollten auch respektieren, dass hier die Ukraine in der Vorhand ist. Es ist das Schicksal der Ukraine, um das es geht. Und Verhandlungen über den Kopf der Ukraine hinweg wäre, glaube ich, das, was wir in dieser Situation überhaupt nicht brauchen.
Frau Barth, das haben Sie in etwa auch schon so erlebt, ne? In Ihren Gesprächen in der Ukraine, in den Orten.
Natürlich ist es den Ukrainern sehr wichtig, dass nicht über ihren Kopf entschieden wird. Allerdings muss ich doch nach 6 Monaten Krieg feststellen, dass der Westen einen ganz großen Anteil an dem hat, was hier passiert, durch die Unterstützung oder Nicht-Unterstützung, die geleistet wird. In der Ukraine sind sich alle relativ einig darüber, dass sie mittlerweile nahezu 100% abhängig sind von Finanzhilfen und von vor allem Waffenlieferungen. Das heißt, damit bestimmt der Westen mit. In unserem Gespräch kam die Frage auf, was ist denn das Ziel? Oder wir wollen, dass die Ukraine zumindest den Krieg nicht verliert. Aber man stellt sich auch nach 6 Monaten noch nicht hin und sagt, man möchte, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Und wenn man dieses Ziel definieren würde, was bedeutet denn das? Was wäre denn ein Sieg? In der Ukraine ist es relativ klar. In der Ukraine sagen die Menschen, ein Sieg wäre, die Russen komplett aus unserem Territorium zu vertreiben. Aber was meint denn der Westen damit? Das sind für mich Fragen, die sind auch nach 6 Monaten immer noch nicht geklärt. Das heißt, wie wir auch schon gesagt haben, wir befinden uns in einem Abnutzungskrieg. Wir werden uns höchstwahrscheinlich noch Monate in einem Abnutzungskrieg befinden. Und das bedeutet dann auch, dass wir höchstwahrscheinlich uns darauf einstellen müssen, dass Russland immer neue Druckmittel auch finden wird, ob das Energie ist, ob das Getreide ist, ob das ein AKW ist, was besetzt wird und viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt.
Das war Krieg gegen die Ukraine. Welche Perspektiven hat das Land? Zuletzt haben wir gehört, Rebecca Barth, die ARD-Hörfunk-Korrespondentin, die derzeit für uns in der Ukraine unterwegs ist. Matthias Nebinski, dem Projektleiter Außen- und Sicherheitspolitik von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Carlo Masala, der Professor für internationale Politik der Bundeswehr-Universität in München und Wilfried Dielge, der Ukraine-Experte am Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Wir hätten Ihnen gerne einen besseren Ausblick geliefert an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt. Die Verhältnisse, sie sind nicht so. Am Mikrofon war Sabine Adler.